Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Wenn bei den 44. Mülheimer Theatertagen Nordrhein-Westfalen, die an diesem Wochenende begonnen haben, die Auswahl der besten neuen Stücke von Dramatikerinnen und Dramatikern aus dem deutschsprachigen Raum präsentiert werden, dann geht es auch immer um neue Stoffe, Themen oder Handschriften. Sibylle Berg, Elfriede Jelinek oder Wolfram Höll sind die bekannten Namen der Stücke 2019. Und ein Name, den man sich nach Ansicht der Kritik merken muss, ist der von Enis Maci, Autorin, Essayistin, Dramatikerin und derzeit Hausautorin am Nationaltheater in Mannheim. Enis Maci ist Jahrgang 1993, hat literarisches Schreiben am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig studiert und ist mit ihrem Stück Mitwisser nach Mülheim eingeladen. Über das Stück war auf nachtkritik.de zu lesen, Zitat, ein brillanter, unverschämt überfordernder Text über Schuld, Gewalt und Rache in der Sprache des Web 2.0. Mit Enis Maci habe ich mich vor diesem Wochenende zum Gespräch verabredet und sie als erstes gefragt, ob sie diese Beschreibung korrekt findet.
Natürlich erstmal schmeichelhaft. Also ich denke schon, dass die Schlagworte, die da Erwähnung finden, durchaus auch für mich wichtig waren. Und das Internet sowieso, das kann ich gar nicht abstreiten.
Aber es geht natürlich um mehr.
Genau, also bei Mitwisser geht es um den Versuch einer Kartografie der Mitwisserschaft. Das heißt, ich verfolge die Geschichten von drei Verbrechen, die in Florida, in der Türkei und im durch den sogenannten IS-besetzten Syrien stattgefunden haben und habe mich aber beim Schreiben weniger für die Täter, also die Elternmörder, Vergewaltiger, Kollaborateure interessiert, sondern eigentlich mehr für das System derjenigen, die weder Täter noch Mittäter sind, sondern eben Mitwisser.
Es geht ja um aktuelle Fälle, die Sie zusammengepackt haben. Und dann gibt es aber noch so eine Art antiken Chor. Und beides wird zu einem vielstimmigen und multiperspektivischen, kann man selbst Sound sagen? Oder wie würden Sie die Machart beschreiben des Stücks?
Also ich glaube, am ehesten habe ich mich im Arbeiten an der Landkarte als Form orientiert, ausgehend eigentlich von einem Auszug einer Rede Gertrude Steins, wo sie die Vision eines Landschaftstheaters entwirft, also eines Theaters, wo die Zuschauer sich gar nicht mehr verpflichtet fühlen, einem Plot zu folgen und dementsprechend auch nicht mehr die Verlustängste, so zeichnen sie das, eines Zuschauers haben, der konventionell vor der Bühne sitzt und Angst hat, was zu verpassen, weil in ihrem Landschaftstheater die Dinge gleichzeitig stattfinden, sich überschneiden und der Zuschauer damit auf die Inszenierung blickt, wie ein Wanderer auf eine Landschaft. Und diese Landschaft bleibt ständig in Bewegung und hat aber doch auch konstante Elemente. Genau, und das hat mir irgendwie sehr gut gefallen als Überlegung. Und ich fand es auch ein bisschen schockierend, weil das ja eigentlich schon über 100 Jahre her ist, dass sie das überlegt hat. Und das wirkt aber auch heute ziemlich radikal und auch eigentlich unvorstellbar, dass jemand das so entworfen hat als Idee, bevor es zum Beispiel das Internet gab und bevor es diese medialen Gleichzeitigkeiten gab, mit denen wir heute ganz selbstverständlich konfrontiert sind.
In Ihrem Stück spielen diese handfesten geografischen Koordinaten tatsächlich auch mindestens schriftlich eine Rolle. Es geht aber um Schauplätze, das haben Sie schon gesagt, in der Türkei, in Dienstlaken und in Florida. Gleichzeitig lerne ich jetzt, dass Sie bei dem Landschaftstheater durchaus auch eine poetische Form im Auge gehabt haben?
Also zuerst waren da eigentlich schon die Geschichten, die mir nach und nach begegnet sind, auf unterschiedliche Arten, von Freunden weitergeleitet oder selbst in der Zeitung gelesen. Und während im Arbeiten also die Feststellung kam, dass diese drei für mich etwas miteinander zu tun haben und dass da etwas Übergeordnetes erzählt wird, kam natürlich auch der Wunsch auf, dass der Text nicht nur einfach darüber sprechen soll, wie die Dinge sind, sondern irgendwie auch versuchen soll, diese Dinge zu sein. Mhm. Genau, und da ist mir dann das Landschaftstheater als Hilfsmittel sozusagen vor die Füße gerollt. Ich habe aber poetologisch natürlich keine endgültigen Antworten jetzt.
Das Thema Rache und Schuld spielt inhaltlich eine Rolle, aber Sie wollten ja bewusst eben die Mitwisser ins Zentrum stellen. Warum das eigentlich?
Naja, der Arbeitsprozess ging ziemlich lange und ich habe eigentlich gar nicht gewusst, was ich in diesen Geschichten will und erst irgendwann gemerkt, okay, ein Teenager, der unter Drogeneinfluss seine Eltern in Florida ermordet und eine Frau, die ihren Vergewaltiger köpft und ein Deutscher namens Nils, der sich dem IS anschließt und zurückkehrt, die haben ja eigentlich, abgesehen davon, dass sie sich für die Gewalt entscheiden und dass sie Schuld auf sich nehmen, vielleicht gar nicht mal so viel miteinander zu tun. Oder reicht es eigentlich schon? Könnte man da nicht x-beliebige Verbrechen gegenüberstellen? Und ich hatte aber eben das Gefühl, nein, weil diese mir sozusagen vor die Füße gefallen sind und weil es bei all denen immer diese Frage danach gab, was wussten die Klassenkameraden des amerikanischen Elternmörders? Was wusste die Dorfgemeinschaft, in deren Mitte Neville Neal vergewaltigt wurde? Was wussten die Jungs von der Spilo in Dienstlaken? Oder was wusste Nils Donats Freundin? Das ist der IS-Sympathisant. Die Frage danach, welche Schuld die eigentlich auf sich laden und inwieweit das Auseinanderfriemeln dieser Schuldpartikel nicht auch dazu taugen könnte, Schuld von den Tätern zu nehmen, von den eigentlichen Tätern. Das ist eine ganz wichtige Frage gewesen für mich. Und deswegen sind es eben keine Mittäter, sondern Mitwisser, weil das hier ein Graubereich ist, in dem operiert wird.
Sie beschreiben, Enis Maci, in Ihrem Stück auch die Hooligan-Szene dort aus den 90er Jahren. Anlässlich der Figur Nils Donat. Und, oh Wunder, es gibt dort schon genau die rechten, ausländerfeindlichen Einstellungen, mit denen wir es heute eigentlich auch wieder zu tun haben.
Also es ist ja eigentlich schon fast so eine, oder mittlerweile scheint das keiner mehr zu sagen, aber ich hatte das Gefühl, als dieser sogenannte Rechtsruck in den Geburtszügen lag in den letzten Jahren, da hieß es immer wieder, die 90er sind zurück. Also eigentlich erscheint mir das ganz folgerichtig, dass sich das jetzt aktuell anfühlt, nachdem man das so sehr beschworen hat, dass diese vergangene Zeit und die jetzige was miteinander zu tun haben. Und das war eigentlich auch für mein Arbeitsverfahren interessant, wie ich darauf gestoßen bin, auf die Dienstlakener Hooligan-Szene in den 90ern. Weil ich habe eigentlich einen Lokalzeitbeitrag auf WDR geguckt über die Lohberger Brigaden, also über die Dienstlakener IS-Sympathisanten heute. Und es gibt ja diese Funktion auf YouTube, Autoplay. Und dann war ich kurz weg und als ich wiederkam, lief auf einmal eine ganz alte Doku, Ende der 80er, Anfang der 90er, das war gar nicht so genau klar, über Dienstlakener Hooligans. Und das hat mich irgendwie sehr begeistert, dass sozusagen auf dem gleichen Grund und Boden, an dem gleichen Ort, wo vor den Augen einer völlig empörten Öffentlichkeit heute eben unerklärlicherweise minder privilegierte junge Männer mit so einer krassen Gewalt, so einer unerklärlichen Gewalt sympathisieren oder die sogar selbst ausführen, dass es an diesem Ort ähnliches Verhalten, ähnliche Strukturen schon mal gegeben hat. Und genau, also diese Doppelung in Raum und Zeit haben mich da schon interessiert.
Das ist sehr interessant. Sie sagen auch gerade unerklärlicherweise. Haben Sie denn eine Erklärung dafür, auch jetzt über diese historische Parallelisierung?
Also ich glaube, diejenige Gewalt, die sozusagen in das absolut Böse hineinzielt, lässt sich zumindest aus meiner Perspektive immer nur bis zu einem ganz gewissen Punkt erklären. Und ich meine, selbstverständlich kann man für das Sympathisieren junger Männer mit faschistischen Bewegungen Gründe vortragen. Selbstverständlich kann man sagen, da sind Leute, die haben keine Perspektiven, da sind Leute, die fühlen sich nicht gehört, da sind Leute, die kommen irgendwie mit dem Verlust derjenigen Männlichkeit, die man ihnen als normativ vorgestellt hat, nicht klar und so weiter. Aber es gibt ja auch ganz viele Leute, denen all das passiert und die sich dann weder zu Nazi-Hooligans noch zu IS-Terroristen verwandeln. Deswegen Ansätze, also eigentlich höchstens Erklärungsansätze, ist das, was mir begegnet ist bei meinen Recherchen.
Aber ist das auch der Grund, warum Sie relativ bruchlos dieses alte Mittel des antiken Chores in Ihren Stücken verwenden, weil das absolute Böse das Unerklärliche ist und andererseits schon immer in der Welt?
Also in dem Moment, in dem Mitwisser nicht nur einer ist, sondern viele sind, in dem Moment, in dem es sozusagen ein kollektives Sprechen geben muss, drängt sich mir als Dramatikerin natürlich die Chorform auf. Ein anderer Punkt, der mich den antiken Formen näher bringt, ist der Umstand, dass ich glaube, dass die rohe und manchmal regelrecht sinnlos erscheinende Gewalt, wie wir sie aus diesen antiken Texten kennen, dass sie eigentlich nach wie vor in der heutigen Welt enthalten ist. Und ich möchte an dieser Desinfizierung der Geschichten, die das sozusagen verschleiert, eigentlich gar nicht teilnehmen. Und möglicherweise hat mir der Chor als Mittel dabei geholfen.
Woran möchten Sie dann teilnehmen? Möchten Sie aufklären?
Nee, also ich möchte nicht aufklären. Ich denke beim Schreiben für mich, also sowohl am Theater als auch beispielsweise in meinen Essays, geht es schon um eine Konfrontation mit der Wirklichkeit, die ja eigentlich viele ist, viele Wirklichkeiten. Und das bedeutet für mich aber keineswegs, dass man jetzt also mit dem Finger auf die Phänomene zeigt und sagt, so und so ist es und wir müssen jetzt hinschauen irgendwie. Was mich als Schriftstellerin viel mehr interessiert, ist die Frage danach, wie diese Wirklichkeiten hergestellt werden. Also die Geschichten, die ihnen zugrunde liegen, die Fiktionen auch, die Märchen und unumstößlichen Fakten, die miteinander verbunden sind. Und also da muss man ja jetzt auch nicht so weit gehen, dass man sich irgendwelche blutrünstigen Verbrechen anschaut. Man kann sich auch die Tagesschau anschauen. Und dann laufen da die Börsennews und dann erklärt jemand, die Märkte fühlen sich so und so. Und das ist eine völlige Fiktion. Die Märkte fühlen sich sowieso überhaupt nicht. Und sogar wenn wir uns darauf einlassen, dass sie sich irgendwie fühlen, dann ist es nur der Fall, weil Leute darauf gewettet haben, dass sie sich so oder so fühlen werden. Und doch sind die Konsequenzen dieser Fiktion derartig haptisch und derartig real, dass sie als Teil unserer Wirklichkeit angenommen werden muss. Also je nachdem, wie die Märkte sich fühlen, sinkt oder steigt der Getreidepreis, verhungern so und so viele Leute und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist etwas, was ich machen will, der Herstellung der Wirklichkeit auf den Grund gehen oder der Herstellung der Wirklichkeiten auf den Grund gehen.
Ich möchte ein kleines bisschen das Thema wechseln, Enis Maci, und auf Identitäten bzw. Herkünfte zu sprechen kommen. Sie sind in Gelsenkirchen geboren. Wie stark hat das Ruhrgebiet Ihr Lebensgefühl geprägt?
Ah, das hat mich noch nie jemand gefragt. Ja, ich glaube schon sehr, aber ich habe das natürlich erst gemerkt, als ich weggezogen bin. Dann habe ich einen kleinen Kulturschock in Leipzig erlebt, als ich dorthin gezogen bin.
Und dann noch einen größeren in Mannheim?
Nee, eigentlich habe ich das Gefühl, dass Mannheim dem Ruhrgebiet so ein bisschen ähnelt. Also das ist ja auch eine große Binse natürlich, wenn man betrachtet, dass das eben auch dieses Industrielle und diese Nachkriegsarchitektur und so weiter gibt. Mhm. Man merkt natürlich trotzdem, dass Mannheim, also jetzt, wenn man von allen Ruhrgebietsstädten auch direkt Gelsenkirchen als Vergleich heranziehen möchte, wohlhabender ist, das ist klar. Aber, und man merkt auch, dass es Süddeutschland ist, ein bisschen mediterraner vielleicht.
Ihr neues Stück Autos, das ist wie Mitwisser auch am Schauspielhaus in Wien herausgekommen und darin heißt es, du fährst deinen Bildern im Kopf hinterher, denen der Herkunft und denen der Zukunft ein Leben lang. Und ich verstehe das so, dass Sie mit dem Autofahren auch die Autobahn meinen, die das Ruhrgebiet natürlich auch sowieso prägt, die Berufsbiografien prägt, die Herkünfte prägt, die aber auch früher die Lebensader der Gastarbeiter waren, die dann wieder zurückgekommen sind in den Südosten Europas. Kennen Sie diese Lebensader Autobahn und diese Strecken auch noch aus Ihrer Kindheit?
Nee, eigentlich gar nicht. Meine Eltern sind erst nach der Wende nach Deutschland gekommen und ich bin noch nie auf der Gastarbeiterroute unterwegs gewesen. Trotzdem hat sie mich aber sehr interessiert. Vielleicht eben gerade, weil das eine Strecke ist, zu der ich mich gewissermaßen verhalten kann. Zu Distanzen, die zurückgelegt werden, um Familienmitglieder zu besuchen und so weiter. Zu dem, was es bedeutet, in erster oder vielmehr zweiter Generation Teil so einer Migrationsbewegung zu sein. Und gleichzeitig war das natürlich fremd genug, dass es da viel Spielraum gab zum Nachdenken.
In Ihrem Stück Autos wird eine Frau einen Lastwagen für ein Attentat benutzen. Sie steuert ihn in eine Menschenmenge. Ist das eine frühe Selbstmordattentäterin?
Das ist die erste Selbstmordattentäterin, die ein Kraftfahrzeug dafür verwendet hat, Olga Hebnarová, in den 70er Jahren in Tschechien, damals Tschechoslowakei. In Autos geht es im Wesentlichen um die Fahrt zweier Geschwister auf dieser ehemaligen Gastarbeiterroute, die heute schon allein des Ausbaus der österreichischen Autobahnen wegen gar nicht mehr so richtig existiert, also nicht mal als Weg eigentlich. Auf dieser Route fahren sie eben zurück in das Land ihrer Vorfahren sozusagen und hören Autoradio. Und die Welt bricht über dieses Autoradio in ihre kleine Fahrerkabine ein sozusagen. Und da bricht eben auch die Geschichte Olga Hebnarovas ein. Als ein Anknüpfungspunkt von vielen sozusagen. Es ist vielleicht auch ein bisschen wie mit den Hooligans und den IS-Sympathisanten in Dienstlaken, dass eine Geschichte oder eben bei Mitwisser ein Ort, dem man so eine ganz genaue Zuschreibung schon gegeben hat, sich als vielschichtiger entpuppt. Und ein Selbstmordattentat mit einem LKW durchzuführen, ist eigentlich gar nicht untrennbar mit dem islamischen Fundamentalismus verbunden und ist gar nicht untrennbar mit militanten Männern verbunden, sondern die erste, die Idee hatte, war eine richtig klassische Amokläuferin. Und das Verhältnis zwischen Amoklauf und Terrorismus ist ja ohnehin ein kompliziertes und das hat mich auch interessiert.
Ich bleib mal bei den Frauen noch ganz kurz. Enis Maci, in ihrem Essayband Eiskaffee Europa spukt eine albanische Großtante herum, die sich kleidet wie ein Mann. Und sie nennen die deshalb auch Männen in dem Buch. Das ist eine Tradition mit allerdings auch sehr gewaltvollem Hintergrund, wenn ich das richtig verstehe.
Ja, darum geht es kurz im ersten Text meines Buches. Und bei den albanischen Schwurjungfrauen handelt es sich um eine im Grunde fast ausgestorbene Tradition, wo eine Frau durch eine Art symbolischen Übertritt zum männlichen Geschlecht und ein Jungfräulichkeitsgelübde eben austreten kann aus denjenigen sozialen Rollen, die für Frauen vorgesehen sind und selbst sozusagen Kopf eines Haushalts werden kann, was in der Praxis hauptsächlich dann stattfand, wenn im Zuge von Blutrache-Gefechten männliche Mitglieder einer Familie derartig dezimiert waren, dass diese vorläufig keinen Kopf des Haushalts hatte. Und das ist, wie gesagt, ziemlich passé. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat es nur wenige Schwurjungfrauen gegeben. Mhm. Was mich aber daran interessiert ist, dass es sich hier einerseits ganz eindeutig um eine misogyne Angelegenheit handelt. Schließlich muss man eben austreten aus dem Frausein eigentlich und sich zur Enthaltsamkeit verpflichten, um sozusagen vollwertiger Bürger einer Gemeinschaft sein zu können. Eine Bürgerin ist da sozusagen gar nicht vorgesehen. Gleichzeitig hat man es aber auch mit einer Sache zu tun, die es in Europa so nicht so richtig anderswo gegeben hat, nämlich mit der Option einer dritten Geschlechtsidentität sozusagen. Und mir steht es fern, das jetzt als queere Angelegenheit zu romantisieren. Gleichzeitig ist ja schon interessant, dass hier etwas stattfand, was andernorts in Europa Frauen höchstens durch den Eintritt ins Kloster ermöglicht wurde. Auch ein Enthaltsamkeitsgelübde wird da vorausgesetzt. Nämlich eine eigene Person zu sein, ohne heiraten zu müssen und so weiter und so fort.
Und warum sind solche Frauen interessant für Sie? Wie zum Beispiel auch Jeanne d'Arc, die jungfräuliche Kriegerin. Ist es diese Art von Selbstopferung, dieses Austreten aus der Rolle, die Emanzipation von Rollenbildern?
Also eigentlich bin ich darauf gekommen, als ich in Regensburg war. Da habe ich nämlich die Walhalla besucht, diese deutsche Ruhmeshalle. Und mir alles genau angeschaut und eben festgestellt, dass da nicht so viele Frauen stehen, was an sich noch vielleicht erklärlich ist. Interessanter ist, dass seit ihrer Gründung die erste Frau 2003 hinzugefügt wurde. Da werden kontinuierlich neue Leute hinzugefügt. Mhm. Das heißt, die Geschichte der Unterrepräsentation von Frauen in diesem Raum ist eben gar nicht so eine altmodische, sondern hat sich nach dem Zweiten Weltkrieg fortgeschrieben. Das nur in Klammern. Viel interessanter als den Umstand, dass Frauen unterrepräsentiert waren, fand ich aber, dass die allermeisten von denen Jungfrauen waren und es eigentlich ganz wenige verheiratete Frauen oder Mütter gab, die da geehrt werden. Und das war so ein Ausgangspunkt für mich, für meine Auseinandersetzung damit, was eigentlich übrig ist heute und in den Geschichten, die wir uns heute noch erzählen, von dieser Idee, dass eine Frau und eine Jungfrau nicht ganz das Gleiche ist.
Dann schiebe ich die Frage noch kurz hinterher. Frau Matschi, wie wichtig war die MeToo-Debatte vom vergangenen Jahr in Ihrem Leben?
Na, also jetzt des Buchs wegen, das war da schon geschrieben. Naja, und ansonsten habe ich das natürlich mit Interesse verfolgt und freue mich auch darüber. Es ist selbstverständlich ein bisschen bedauerlich, finde ich, dass die Gespräche, die sich nun anschließen, die alle ja sehr notwendige Gespräche sind, erst geführt werden konnten, nachdem also Betroffene bekenntnishaft ihre Erlebnisse nacherzählen. Also das habe ich sehr interessant gefunden, dass sich eigentlich die gesellschaftliche Macht oder beziehungsweise ihr Ort, an dem sie liegt, sich auch dadurch zeigt, wer, um seine politischen Positionen zu vertreten und seine Forderungen zu stellen, eigentlich auf das Biografische zurückgeworfen ist, auf die persönliche Geschichte, auf das Evozieren von Empathie und so weiter. Und besonders lehrreich ist es natürlich, weil es halt im Fall der Frauen noch nicht mal um eine Minderheit geht auf dieser Welt.
Stimmt. Und was hat die kurz darauf losgehende Debatte MeToo, also mit W wie zwei Herkünfte, bei Ihnen ausgelöst?
Ja, ganz ähnlich eigentlich. Nur eben war die Überraschung nicht mehr so groß, wenn man schon im Fall der Frauen sozusagen gesehen hat, dass da nicht viel zu holen ist, wenn man nicht seine Geschichten zu Markte trägt sozusagen. Und das finde ich ein bisschen bedauerlich, obwohl ich wirklich glaube, dass da wichtige Gespräche losgetreten worden sind und obwohl ich auch an die Kraft des Erzählens der eigenen Geschichte glaube. Also das möchte ich nicht falsch verstanden wissen. Aber richtige Souveränität wird erst dann erkämpft werden, wenn man diese Geschichten stets zu den eigenen Bedingungen vortragen kann, denke ich.
Dann lassen Sie uns zurückkommen zum Schluss zum Erzählen, Enis Matschi. Es gibt heute viele, viele Plattformen für junge Autorinnen und Autoren. Viele Theater haben Autorentheatertage. Sie haben an Schreibwerkstätten teilgenommen. Das Theater selbst ist eminent politisch. Und es gibt natürlich diese Stimmen, die wir schon kennen, wie die von Elfriede Jelinek oder Sibylle Berg, und junge Stimmen in der Dramatik kommt da aber auch eine gewichtige Rolle zu. Wie nehmen Sie das wahr, diese Möglichkeit, im Theater eine Stimme zu haben?
Ja, also ich finde das offenkundig sehr erfreulich. Ich habe jetzt natürlich auch keinen richtigen Vergleichsmoment in Anbetracht der Tatsache, dass ich immer schon heute und immer schon in Deutschland gearbeitet habe. Also zumindest kein Vergleichsmoment aus eigener Anschauung. Gleichzeitig weiß ich natürlich, dass es auch in anderen europäischen Ländern das schon ein bisschen anders aussieht.
Was macht denn für Sie den Reiz des Schreibens für die Bühne aus?
Also ich glaube, es gibt, wenn man anfängt zu schreiben, und ich schreibe ja nicht nur dramatische Texte, gibt es irgendwann so einen bisschen esoterischen vielleicht auch Moment, in dem der Text sich möglicherweise äußert, was eigentlich mit ihm los ist, ob er ein Text zum Lesen ist oder ein Text zum Lesen und Sprechen und angeschaut werden oder ein Text besonders zum Sprechen. Und dieses Sprechen, das ist ja eigentlich auch ein aus Körpern hervorholen, da wird der Text hervorgeholt aus den Körpern anderer Leute, der Schauspieler nämlich, die selbst etwas mit ihm machen, und sie machen etwas mit ihm und mit der Regisseurin, dem Regisseur. Und dieser Umstand, dass da so viele Leute involviert sind und jeder von denen etwas hinzufügt und etwas wegnimmt und es alles auf einen Moment zuläuft, der wirklich live ist, der ein Event ist sogar auf eine Art, was ja wirklich eigentlich eine schrecklich zeitgenössische Angelegenheit ist. Das finde ich richtig gut, und ich denke, in diesem esoterischen Anfangsmoment teilt der Text eben einem mit, ob er abgeschlossen sein will in einem Buch oder ob er Anknüpfungspunkt für vieles Weitere sein will, weil ja so ein Stück, das ist natürlich jetzt auch voll die Banalität, aber nie so richtig fertig ist. Und ja, das ist das Schöne am Theater, würde ich sagen.
Sagt Enis Matschi, Autorin, Dramatikerin und demnächst in Mülheim zu Gast bei den Stücken 2019 mit ihrem Stück Mitwisser. Hier geht es jetzt weiter mit Kultur heute. Unter Mikrofon war Karin Fischer. Danke fürs Zuhören.